wohl auf und haben die bisherigen Seuchen in Deutschland gut überstanden und tun es auch weiterhin. Das Thema Dankbarkeit ist natürlich aufgekommen im Zusammenhang auch mit den Erntedankfesten, die in dieser Jahreszeit in unserer Region häufig gefeiert werden. Und ich habe mal etwas vorbereitet. Ich hoffe, es ist nicht zu lang geworden. Es ist ein bisschen lang geworden. Manchmal habe ich einfach zu viel Zeit zum Nachdenken. Aber ich starte mal. Wenn Zwischenfragen sind, ruhig einfach ins Wort fahren. Viele Religionen und Kulturen kennen seit alters her Feste und Riten, mit denen das Ende der jeweiligen Erntesaison, besonders in landwirtschaftlich geprägten Gegenden, begangen wird. Diese sogenannten Erntedankfeste fallen im mitteleuropäischen Raum in der Regel in die Zeit von Ende September bis Mitte Oktober. In den christlichen Kirchen in Deutschland hat es sich mit der Zeit eingebürgert, jeweils den ersten Sonntag im Monat Oktober als Erntedankfest zu begehen. Bei der jeweiligen Ausgestaltung dieses Dankfestes gilt die Faustregel: Je ländlicher und damit landwirtschaftlich geprägter der jeweilige Lebensraum ist, desto intensiver und naturalistischer auch die Ausgestaltung und Ausschmückung der Feste. Man denke nur an die prächtigen Erntedankaltäre oder auch die Almabtriebe im süddeutschen oder österreichischen Raum, wo besondere Dekorationen aufgewendet werden. Das hat man im industriell geprägten Ruhrgebiet dann in der Regel nicht so heftig. Von der Grundidee her eng verbunden sind den Erntedankfesten im Herbst mit den Bittagen im Frühjahr. Ende April, Anfang Mai bei der Aussaat oder ein bisschen später werden Bitten an Gott gerichtet, dass eben die Ernte gut gelingen möge, und dem entspricht dann hinter das Dankfest im Herbst bei der Ernte. Weit über diese konkretisierte, in äußeren Formen manifestierte Dankbarkeit hinaus, aber geht die Grundhaltung der Dankbarkeit an sich, die das Leben aufrichtiger Juden, Christen und Muslime prägt. In allen drei Religionen ist ja wesentlicher Bestandteil der Glaubensüberzeugung, dass der Mensch als von Gott erschaffenes Wesen diesem nicht nur einzelne konkrete Gaben verdankt, sondern dass er grundsätzlich und vor allem anderen sich selbst, sein ganzes Dasein, seine Existenz Gott verdankt. Auf christlicher Seite heißt es zum Beispiel im sogenannten Prolog des Johannesevangeliums: Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott und alles ist durch das Wort geworden und ohne es wurde nichts, was geworden ist. In ihm war Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Dieses sich Gott verdanken des Menschen betont ja auch der Islam immer wieder, wenn er die Großtaten Gottes preist und die Dankbarkeit des Menschen dafür als einzig entsprechende Antwort anmahnt. Ich habe als Beispiel herausgewählt Verse aus der Sure 14, die Verse 6, 7, 32 bis 34. Erinnere dich, als Mose zu seinem Volke sprach: Gedenket der Gnade Allahs an euch, als er euch errettete vor dem Volke Pharaos, das euch mit schlimmer Strafe heimsuchte und eure Söhne ermordete und nur eure Töchter leben ließ. Und hierin lag eine gewaltige Prüfung für euch von eurem Herrn. Und als euer Herr ankündigte: Wenn ihr dankbar seid, so werde ich euch für wahr mehr geben. Seid ihr aber undankbar, dann wird meine Strafe wahrlich streng sein. Es ist Allah, der die Himmel und die Erde erschuf. Und er sendet vom Himmel Wasser hernieder, damit die Früchte hervorbringt, um damit Früchte hervorzubringen zu eurer Versorgung. Und er hat euch dienstbar gemacht, die Schiffe, dass ihr auf seinen Befehl das Meer durcheilen. Und dienstbar macht er euch die Flüsse und dienstbar macht er euch die Sonne und den Mond in rastlosem Wandel. Und dienstbar macht er euch die Nacht und den Tag. Und er gibt euch alles, was ihr von ihm begehrtet. Und wenn ihr Allahs Wohltaten aufzählen wolltet, ihr würdet sie nicht erfassen. Siehe, der Mensch ist wahrlich ungerecht und undankbar. Schon Jahrhunderte und Jahrtausende vor Entstehung von Christentum und Islam bekannte sich das Judentum zu Gott als dem Geber alles Guten, dem sich jeder Mensch und alle Kreatur verdankt und dem gegenüber die Dankbarkeit folglich Grundhaltung des Menschen sein müsse. Als einer von ungezählten Texten des sogenannten Alten oder Ersten Testaments der Bibel sei hier der Psalm 100 angeführt, ein Dankpsalm par excellence. Jauchzt dem Herrn alle Lande, dient dem Herrn mit Freude, kommt vor sein Angesicht mit Jubel. Erkennt, der Herr allein ist Gott, er hat uns geschaffen, wir sind sein Eigentum, sein Volk und die Erde seiner Weide. kommt mit Dank durch seine Tore, mit Lobgesang in seine Höfe. Dankt ihm, preist seinen Namen. Denn der Herr ist gut, ewig währt seine Huld und von Geschlecht zu Geschlecht seine Treue. Dankbarkeit gegenüber Gott ist in den drei großen Religionen Judentum, Christentum und Islam aber nicht nur die Grundhaltung des einzelnen Gläubigen, sondern auch vornehmste Aufgabe der Gemeindeversammlung. So benannten die frühen Christen ihre bedeutendste Gottesdienstform mit dem griechischen Wort Evcharistia, Eucharistie, was nichts anderes bedeutet als Danksagung. Im Mittelpunkt jeder Eucharistie, die wir im deutschen Sprachraum kurzerhand als Messe bezeichnen, stehen die Worte, die Jesus am Abend vor seinem Tod gesprochen hat. Diese Worte werden eingeleitet mit der Beschreibung: Er nahm das Brot, sprach das Dankgebet, brach es und reichte es seinen Jüngern. Ebenso nahm er den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern. Hier erkennen wir Jesus als frommen Juden, der vor jedem Mal Gott für die Gaben der Schöpfung dankt. In hoffentlich noch vielen christlichen Haushalten sprechen Tischgemeinschaften wie auch Einzelne vor und oder nach dem Essen entsprechende Gebete, um Gott für seine Wohltaten zu danken. Im Unterschied zum eher negativ konnotierten Begriff der Dankeschuld, die in der Regel von außen an den Menschen herangetragen wird, zum Beispiel, ich habe dies und das für dich getan, jetzt musst du auch etwas für mich tun, das bist du mir schuldig, oder wer hat dir denn die Schokolade geschenkt, die Oma, ja, hast du denn auch schön Danke gesagt? Im Gegensatz zu dieser Dankeschuld also bezeichnet der positiv aufgeladene Begriff Dankbarkeit ein Gefühl, das aus dem sehenden Herzen kommt und sich in Wort und Tat dem Geber gegenüber nicht ausdrücken muss, sondern sich ausdrücken möchte. Neben dem Dank und Lobpreis in Gebet und Gesang tritt dabei oftmals auch der Dank in äußeren Zeichen der Hingabe, zum Beispiel in einer Wallfahrt oder in Wohltätigkeit gegenüber dem Nächsten als Stellvertreter Gottes. So können zum Beispiel auch das Streben nach sozialer Gerechtigkeit, nach Frieden und nach Bewahrung der Schöpfung Ausdrucksformen sein, um als Einzelner oder als Glaubensgemeinschaft Gott Dank zu erweisen für all das Gute, das er uns getan hat. Ein in meinen Augen und Ohren wunderbares Dankgebet verfasste der deutsche Theologe Romano Guardini, ohne das Wort Dank darin auch nur ein einziges Mal zu verwenden. Damit möchte ich meinen Impulsvortrag schließen. Immerfort empfange ich mich aus deiner Hand. So ist es und so soll es sein. Das ist meine Wahrheit und meine Freude. Immerfort blickt dein Auge mich an und ich lebe aus deinem Blick, du mein Schöpfer und mein Heil. Lehre mich in der Stille deiner Gegenwart das Geheimnis zu verstehen, dass ich bin und dass ich bin durch dich und vor dich und für dich. Ja, soweit meine Gedanken zum Thema Dankbarkeit. Ich hatte Exerzitien vor einer Woche, da hatten wir viel Zeit, deshalb ist es etwas länger geworden.
Ja, danke, Pater Alfred, für diesen sehr kurzweiligen Text tatsächlich. Ich habe gar nicht gemerkt, dass die zwei Seiten oder die knapp zwei Seiten schon vorbei sind. Ich habe hier natürlich wieder jede Menge Punkte und Überschneidungen gefunden, auf die ich vielleicht nach und nach eingehen möchte. Möchte vielleicht vorher jemand anfangen oder kommentieren? Oder falls jemand noch eine Frage hat, eine Frage stellen?
Ja, gern. Also Dankbarkeit, wie andere Normen, ist auch eine Möglichkeit, interreligiösen Dialog zu führen. Also auch im fernasiatischen Religionen wie Buddhismus oder Schamanismus gab es andere Formen von Dankbarkeit gegenüber, also ihre religiösen Heiligkeiten. Das möchte ich erwähnen. Danke.
Ja, also was mir so aufgefallen ist, zum Thema Dankesschuld, das stimmt, das ist negativ konnotiert. Mir fällt dazu ein, dass im Islam sagt man halt auch, dass wenn man einen Atemzug, also den Dank für einen Atemzug wirklich zurückgeben möchte, dass ein lebenslanges Gebet nicht dafür aus, für einen einzigen Atemzug ausreichen würde. Wenn man sich auch nochmal überlegt, was alles in einem Atemzug im menschlichen Körper alles passiert. Also ich glaube, so eine menschliche Dankbarkeit oder so eine physikalische Dankbarkeit, sage ich mal, ist, glaube ich, ja, so gut wie unmöglich. Ich glaube, es hängt auch viel mit der Absicht zusammen. Also man muss sich dessen vielleicht bewusst sein und dann wirklich auf diese Art und Weise dankbar sein. Das ist mir jetzt als erstes eingefallen. Also wenn man jetzt wirklich das irgendwie aufwiegen möchte, dann geht das gar nicht. Das geht erst gar nicht. Nicht für einen einzigen Atemzug. Also selbst wenn man sein ganzes Leben von der Geburt bis zum Grab ein Gebet, also den Kopf nicht vom Boden aufheben würde man das, diesen einen Atemzug nicht sozusagen abbezahlen können, sage ich mal.
Ja, ich musste.
Entschuldigung.
Ja, dann mach erst.
Ja, da kann ich hier nur zustimmen. Das ist natürlich auch das Problem, dass manche Menschen glauben, sich durch bestimmte Dinge sozusagen aus der Dankeschuld herauskaufen zu können und anfangen zu rechnen. Im Mittelalter gab es ja diesen Begriff des Do und Des, also du gibst oder ich gebe so viel, damit auch du wieder zurückgibst. Das werden wir niemals schaffen, Gott all das zu vergelten und alles in Gesten oder Gebeten oder in Taten zu tun, um die Dankeschuld, die wir Gott gegenüber haben, abzutragen. Aber wir sollen uns auch nicht dauernd als Schuldige Gott gegenüber empfinden. Also Gott schenkt es uns ja aus Großzügigkeit und aus Freude, dass es uns Menschen gut geht. Ich will, dass meine Freude in euch ist und eure Freude vollkommen wird, sagt er einmal im Evangelium zu uns. Und da kann man eigentlich nur das Gefühl aus meiner Sicht heraus, das Gefühl der Dankbarkeit entwickeln. Und das ist eben unbelastet von dem Versuch, alles wieder gut zu machen, alles auszugleichen. Da kommt man nie an ein Ende. Da hast du schon vollkommen recht mit dem Bild von dem Atemzug.
Ja, für mich ist eine Beobachtung aus vielleicht primär dem protestantischen Bereich, aber ich weiß nicht, ob das nur hier gilt, dass wir uns in unseren Gottesdiensten, in unseren Gesprächen zwar auf Dankbarkeit ausrichten wollen und das auch unsere Tradition ist, aber dass es uns doch im Alltag und im Umgang miteinander sehr schwer fällt, diese Dankbarkeit in Worte zu fassen. Und ich glaube, dass es vielen Menschen heute überhaupt schwer fällt, die Dankbarkeit zu erfahren, weil wir um uns herum sozusagen immer wieder das Abbild bekommen, das, was uns gut tut, was uns am Leben hilft und alles, das verdanken wir uns selber. Und nur dann, wenn wir in Not und Bedrängnis sind, meinen wir, Hilfe von außen zu brauchen. Und dieses Bewusstsein, dass der Atemzug uns geschenkt ist, dass unsere gute Versorgung uns geschenkt ist, was wir bei Erntedank feiern, dass unsere Sicherheit und der Frieden, in dem wir leben, uns geschenkt ist. Dieses Bewusstsein ist, glaube ich, in den letzten Jahrzehnten unheimlich in den Hintergrund getreten, weil der Eindruck entsteht, das wäre alles etwas, ja, Innerweltliches, für das ein Dank überhaupt nicht nötig ist. Und ich glaube, zumindest für meine Kirche kann ich das sagen und auch für mich, auch wenn ich Gottesdienste feiere, dass es eine echte Herausforderung ist, diese Haltung des Dankes wieder neu ins Bewusstsein zu bringen. Und gleichzeitig gibt es in vielen freikirchlichen Gottesdiensten den Brauch, dass man den Dank öffentlich ausspricht. Das hat mich bei afrikanischen Gemeinden zum Teil sehr beeindruckt, aber das weiß ich auch von anderen, dass also eine Zeit im Gottesdienst ist, wo, das heißt dann Zeugnis geben, wo Einzelne aufstehen und sagen, was ihnen Gutes passiert ist und dass sie Gott dafür danken, auch wenn sie sich durchaus bewusst sind, dass Menschen mitgeholfen haben. Aber diese Grundhaltung, dass das Gute, dass das Leben, was mir widerfährt, mir von Gott geschenkt ist, da muss ich ehrlich gestehen, dass das ein Bewusstsein, was ich erst noch wieder in mir stärken muss und was ich auch in vielen anderen Gesprächen und vielen Umfeld auch vermisse.
Zu Pater Alfred nochmal. Pater Alfred, du sagtest ja, ja, dass der Mensch vielleicht dann nicht versuchen sollte oder sich in einer Dankeschuld wissen sollte, weil er das gar nicht wahrscheinlich stemmen kann oder diese Schuld gar nicht ja, zurückzahlen kann sozusagen. Aber ich denke, ist es denn auch nicht sinnvoll, mal ab und zu sich ins Gedächtnis zu rufen, dass Gott uns eigentlich schon so vieles geschenkt hat, ohne eine Gegenleistung. Und dass es halt eigentlich im Endeffekt so viel ist, dass wir das auch gar nicht zurückbezahlen können, sage ich mal in Anführungszeichen, dass man da auch so eine gewisse Ohnmacht des Menschen gegenüber Gott auch mal ab und zu sich ins Gedächtnis ruft. Wäre das dann nicht, oder kann man dann das vielleicht nicht auf diese Art und Weise betrachten, aus dieser Perspektive?
Das kann man ganz gewiss. Also ich wollte auch nicht ausschließen, dass das Gefühl von Danke, Schuld auf jeden Fall, es muss nicht immer negativ sein. Es kann auch positive Kräfte natürlich freisetzen. Ich sollte mich nur davor hüten, vor dem Bestreben oder vor dem Versuch, meine Dankeschuld Gott gegenüber sozusagen auszugleichen. Das werde ich niemals schaffen. Da gehe ich in einen Wettbewerb hinein, den ich sozusagen nicht gewinnen kann, weil Gottes Liebe immer größer ist, seine Macht mir zu helfen, mir beizustehen, wesentlich größer ist als alle Zeichen der Dankbarkeit, die ich ihm geben kann. Insofern wollte ich eigentlich nur davor warnen, in so einen Wettbewerb mit Gott einzutreten. Ich kaufe mich sozusagen wieder frei von meiner Dankeschuld, indem ich das und das und das und das alles tue. Und damit ist das Konto jetzt ausgeglichen. Das wird uns nicht gelingen. Umso schöner ist es ja, dass Gott uns eigentlich immer reicher beschenkt, als wir überhaupt darauf antworten können. Und desto großherziger und freier sollte meine Antwort kommen. Und das ist eigentlich das, was ich im Unterschied zu Dankeschuld eben als Dankbarkeit bezeichnen würde. Dass ich einfach dieses Gefühl des von Gott Beschenktseins in mir erwecke und wachhalte und mich darin auch erfreue und an dieser Freude auch andere Menschen mit teilnehmen lasse. Das wäre dann im Grunde eine Dankbarkeit, die auch zu einem Gewinn wird für andere. Wenn ich merke, ich bin überreich beschenkt mit materiellen Gütern und ich gebe dann großherzig davon ab, dann ist das längst nicht so großherzig, wie Gott mir gegenüber ist, aber es ist ein guter Effekt meiner Dankbarkeit. Ich gebe aus Dankbarkeit Dinge weiter an Menschen, die weniger haben als ich. Also das sind so Versuche, Gott zu zeigen, wie dankbar ich ihm bin. Ganz gelingt wird mir das eigentlich nie, einen Ausgleich zu machen. Deshalb war nicht so wert, dass man davor, dass man sich von der Dankeschuld jetzt zu sehr bedrängen oder eindrücken lässt. Wenn man da rangeht mit dem Motto, es ausgleichen zu wollen, dann wird man scheitern. Wenn man Dankeschuld akzeptiert, dass Gott größer ist in dem, was er für uns tut, als ich selber jemals etwas tun kann, dann ist das sicherlich auch ein positiver Anreiz, diese Dankbarkeit zu äußern in meinem Leben.
Okay, da kann ich, dem kann ich dann zustimmen. Also genau, dass man halt nicht versucht, mit irgendwelchen Taten das aufzuwiegen, dass man, wie du so schön gesagt hast, das Konto dann wieder auszugleichen sozusagen. Genau, also da würde ich auch mit dir übereinstimmen. Also genau, du hast ja in deinem Impuls geschrieben, neben dem Dank und Lobpreis in Gebet und Gesang tritt dabei oftmals auch der Dank in äußeren Zeichen der Hingabe wie Wallfahrt oder Wohltätigkeit gegenüber dem Nächsten als Stellvertreter Gottes. Da fällt mir der Vortrag von Sören ein, den wir das letzte Mal hatten. Da war ja das Thema Krankheit. Und das erinnert mich daran, dass wenn man zum Beispiel Krankenbesuche macht, dass man sozusagen auch Gott besucht, dass dieser Kranke praktisch der Stellvertreter Gottes ist. Das konnte ich jetzt damit sehr gut verknüpfen.
Ja, das soll uns im Grunde davor bewahren, dass wir unsere Dankbarkeit nur zu Lippenbekenntnissen machen. Das kann natürlich auch passieren. Ich kann vorformulierte Dankgebete tonnenweise finden in unseren Gebetbüchern. Die kann ich lieblos vor mich hinrattern und sagen, jetzt habe ich alles getan, um dem lieben Gott Danke zu sagen. Viel wichtiger wäre es aber, wenn ich auch den im Nächsten Gott erkenne, der mir entgegenkommt. Jesus hat das ja mal gesagt bei dem Gleichnis vom Weltgericht, dass er sagt, was er dem geringsten meiner Brüder getan hat, das habt ihr mir getan. Also könnte es auch ein Zeichen der Dankbarkeit sein, mich einem anderen Menschen zuzuwenden. Man kann Dank im Gebet abstatten, man kann es im Lied machen, aber eben auch in der konkreten Tat für andere.
Sören, du wolltest, glaube ich, noch was ergänzen?
Ja, ich überlege, dass das beschäftigt mich jetzt auf verschiedenen Hintergründen, dass ich glaube, dass ein wichtiger Beitrag, den generell religiöse Menschen auch in der Gesellschaft leisten könnten, genau das wäre, dass man das Bewusstsein für die Dankbarkeit, die wir Gott gegenüber haben, aber darin enthalten, die Dankbarkeit dafür, dass unser Leben besteht, dass unser Leben so geborgen und sicher verläuft. Denn selbst wenn wir jetzt noch immer in der Pandemie sind, ist ja so vieles geschehen, was unser Leben erhalten hat. Und dass wir uns hier sprechen können, dass wir wieder hinausgehen können. Wir hatten das bei der Vorbereitung für Erntedank, haben wir für unseren Superintendenten, der macht immer so kleine Videobotschaften. Und da haben wir lange drüber nachgedacht, wofür danken wir heute und wie schnell haben wir vergessen, wie angewiesen wir letztes Jahr darauf waren, dass Menschen überhaupt in Läden Waren bereitgestellt haben, dass Menschen Waren durchs Land gefahren haben, wie angewiesen waren wir auf das Pflegepersonal. Genauso wie wir jetzt in Großbritannien sehen, dass wenn Lastwagenfahrer fehlen, dann bricht die Versorgung zusammen. Und wir leben hier in einer so großartig geschenkten Umgebung, dass wir unseres Lebens doch sehr gewiss sein können. Und dafür den Dank immer wieder zu artikulieren und auszudrücken, ist, glaube ich, eine Haltung, die für uns auch als Gesellschaft wichtig wäre, wieder das nach vorne zu bringen oder zumindest das Bewusstsein zu heben, weil wir so gut darin sind, Dinge, die wir als Mangel ansehen oder die wir als unperfekt ansehen, zu beklagen, aber dass wir uns im Dank daran wenden, was alles gelingt. Ja, da ist Erntedank ein Fest, bei dem wir das immer wieder auch zu verdeutlichen versuchen. Und es geht dann ja tatsächlich über die Nahrung hinaus, aber fängt eben schon bei dem in Anführungszeichen einfachen Zusammenhang an, dass wir unsere Nahrungsversorgung mehr oder weniger gesichert haben, dass wir wissen, hier muss niemand verhungern und wir können das, den Überfluss, den wir haben, sogar so weit teilen, dass wir in den Tafeln oder in anderen Einrichtungen das Gute, was es für uns alle gibt, so verteilen, dass die Menschen davon leben können. Und ich glaube, das ist eine wichtige Botschaft, die wir als religiöse Menschen auch immer wieder in unsere Umwelt hineingeben müssen.
Dem stimme ich zu, Sören. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Und ja, materiell ist es schon sehr wichtig. Also die Beispiele, die du gebracht hast, sind auch einschlägig, finde ich. Aber was ich dann aber auch noch wichtig finde, jetzt abgesehen jetzt vom Materiellen, vielleicht auch allein die Tatsache, dass ich jetzt zum Beispiel mich hinsetze und mit euch über diese Themen sprechen kann. Also ich merke schon, dass mir das auch persönlich und religiös irgendwo sehr wichtig ist, mich mit euch auszutauschen, weil sowas ist ja auch nicht selbstverständlich und sowas sollte man, glaube ich, auch zu schätzen wissen.
Also dem kann ich mich nur anschließen. Ich bin auch sehr froh, dass wir uns so zusammengefunden haben in dieser Runde und immer wieder uns auch gegenseitig versichern über die Dinge, die uns verbinden und die uns gemein sind, dass wir da auch auf einer Basis miteinander sprechen können. Das erfüllt mich auch mit großer Freude und Dankbarkeit. In meiner Kindheit haben wir ein Morgengebet gelernt. Das greift vielleicht auch so ein bisschen das auch, was Herr Sören vorhin gesagt hat, dass wir viele Dinge zu selbstverständlich nehmen. Das ist eigentlich ein Lied, dieses Gebet. Das wird Herr Sören vermutlich auch kennen, denn ich vermute fast, das kommt aus dem evangelischen Bereich. Aus meines Herzens Grunde sage ich dir Lob und Dank in dieser Morgenstunde dazu mein Leben lang, dass du mich hast aus Gnaden in der vergangenen Nacht vor Gefahr und allem Schaden behütet und bewacht. Also das ist eigentlich so etwas, was man jeden Tag sprechen könnte, beziehungsweise sich ins Bewusstsein heben könnte. Es ist eben nicht selbstverständlich, dass morgen, wenn der Wecker klingelt, ich ihn auch noch höre und aufstehen werde. Es ist ein Geschenk Gottes, wenn ich gut durch die Nacht komme und einen neuen Tag anfangen kann. Und dass wir dieses Bewusstsein, dass wir so viele Gründe haben, Danke zu sagen, auch in die Gesellschaft hineintragen sollten, wie der Sören das gerade gesagt hat, das finde ich auch eine wichtige Aufgabe von allen religiösen Menschen. Dass sie klar machen, viele Dinge haben wir eben nicht mit eigener Händekraft erarbeitet. Wir können viel dazu beitragen, aus den Gütern der Erde was zu machen, aber zunächst mal müssen die Güter da sein, die wir bearbeiten können. Und dieses Bewusstsein wachzuhalten, ändert sicherlich auch das Zusammenleben in einer Gesellschaft positiv. So bin ich überzeugt.
Ich gehe jetzt noch mal einen Schritt weiter und erinnere mich oder erinnere an einen protestantischen Theologen, Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher, der hat mal versucht, vor 200 Jahren plus minus nahezubringen, was denn überhaupt religiöses Leben ist für Menschen, die davon nichts mehr gehalten haben. Und der sprach von dem Gefühl der schlechthinigen Abhängigkeit. Das sei der Zugang zur Religion. Er meinte zur christlichen Religion. Was er dann über die anderen gesagt hat, wollen wir lieber heute verschweigen. Da war er leider Kind seiner Zeit. Aber diese Erkenntnis, dass ich mich, mein Dasein und mein Leben allein schon verdanke und nicht aus mir selber habe, das ist der Anfang aller Gotteserkenntnis und allen Glaubens. Und wenn ich das spüre, wenn ich das erahne, wenn ich das für mich wahr sein lasse, dann erschließt sich, dass nicht nur ich mich verdanke, sondern alle sich um mich herum verdanken. Und dass dieses Sein, aus dem wir leben, ein geschenktes Sein ist und dass unser gesamter Lebensvollzug daraufhin sich ausrichtet auf ein Leben in dem Bewusstsein, ja, des Dankes. Ich verdanke mich, die Welt verdankt sich wem? Sie verdankt sich Gott. Das ist für den Theologen klar, das ist anderen vielleicht anders, aber das ist der Grundstein für eine Gottesbeziehung, die eben nicht auf Hilflosigkeit beruht, wo ich sage, ich brauche jetzt Hilfe, ich brauche jetzt Schutz auf der Reise und so weiter. Ich bringe ein Opfer im römischen Tempel da und dann kümmert sich der richtige Gott schon für mich, um mich, sondern ich weiß, dass ich von Anfang an von Gott beschenkt bin mit meinem Dasein und daraus lebe ich, aus diesem Wissen, dass ich mich schon von Anfang an verdanke. Das ist jetzt vielleicht sehr abstrakt, aber es war für mich immer ein ganz wichtiger Punkt, mit Menschen, die mit Religion nichts zu tun haben, einen Zugang zu finden. verdankst, wofür dankst du? Was ist eigentlich das, was nicht aus dir selber kommt und worüber du aber glücklich bist? Und wohin richtest du dann diesen Dank?
Dem würde ich zustimmen, Sören. Natürlich ist diese Dankbarkeit, die ich empfinde, wenn ich das empfinden kann, ein sehr guter Anknüpfungspunkt. Überhaupt die Frage nach einem, woher kommt das eigentlich alles, dass es mir so geht, eröffnet und damit auch die Frage nach einem Ursprung von allem Guten. Und das hilft mir, eine Religion anzunehmen, eine Rückbindung. Dieses Wörtchen Religere heißt ja eigentlich nichts anderes, als sich zurückgebunden wissen an jemand anderen. Und das ist eben der, den wir Gott nennen. Also wenn man ein Gespür hat dafür, wie reich man beschenkt ist, dann kann man leichter, glaube ich, zurückfinden und auch religiös leben. So würde ich mal wagen zu formulieren.
Ja, ich glaube auch, das ist der einfachste Weg, um ja auch so ein bisschen zu erklären, warum man sich für eine Religion entschieden hat oder warum man an Gott glaubt, vielleicht noch einfacher gesagt, wenn man über den Weg der Dankbarkeit geht. Ne? Dass vieles halt nicht selbstverständlich ist oder auch wenn man es für selbstverständlich hält, dass es halt nicht so ist. Ne? Man hätte auch jetzt irgendwo in einem Land geboren werden können, wo es halt einem nicht so gut geht wie jetzt hier, wo wir uns nicht einfach mal hinsetzen können und über Themen unterhalten können, wofür sich auf gut Deutsch gesagt andere Menschen die Köpfe einschlagen. Ne? Also ich glaube, das wäre auch wirklich der, ich überlege gerade so, und das wird tatsächlich der einfachste Weg, um mit jemandem ins Gespräch zu kommen, der jetzt nicht gläubig ist oder nicht an Gott glaubt. Vielleicht kann ja Enes noch was hinzufügen.
Ja, eigentlich, also war meine Stimmung ganze Suchstimmung. Was also Alfred und Sören erwähnt haben. Aus islamischer Perspektive kann ich wohl sagen, dass der heilige Text des Islams, also der Koran, ist eigentlich von der Idee der Dankbarkeit erfüllt ist. Und das ist eigentlich auch ein Eingang oder Zutritt auf dem Weg zur Spiritualität oder zur Religiosität. Auch aus islamischer Perspektive. Viele Alltagstätigkeiten im islamischen Glauben fördern eigentlich auch die Dankbarkeit. Also beispielsweise vielleicht die Säule des täglichen Gebets zum Beispiel, fünfmal am Tag zu Gott zu beten. Da danken wir auch. Und die Säule des Fastens während des Monats Ramadan dient dazu auch, den Gläubigen zu bedanken. Aber bisherige Gespräche haben mir also klargestellt, dass die Religiosität oder eigentlich die Spiritualität die Fähigkeit zur Dankbarkeit erhöhen kann, weil man mit diesem Bewusstsein noch mehr Achtsamkeit gegenüber dem Leben haben darf. Vielleicht daher oder vielleicht deshalb zeigen die Menschen, die regelmäßig Gottesdienste besuchen oder religiös engagieren, wahrscheinlich in allen Lebenssituationen größere Dankbarkeit. Das ist auch ein Beweis, was eigentlich bisherige Gespräche geführt wurden.
Ja, was mir jetzt noch auch dazu einfällt, bevor ich es vergesse, dass die Dankbarkeit einer Sache von der eigenen Art sein sollte. Was heißt das? Also das bedeutet zum Beispiel, ich wünsche mir seit langem ein größeres Auto Und habe dafür vielleicht gespart, gearbeitet und geschuftet, wie weiß ich nicht was, und habe endlich einen Traumwagen gekriegt. So wie es mir auch gefällt. Keine Ahnung, groß, geräumig und so weiter und so fort. So, die Dankbarkeit für dieses Auto wäre dann zum Beispiel, dass ich dann Menschen mit zum Gottesdienst nehme. Dass ich dann praktisch mit diesem Auto meine Dankbarkeit auch so ein bisschen zeige. Weil jetzt vielleicht die 5 Euro Spende jetzt nicht unbedingt das, das sozusagen, ja, aufwiegen möchte ich das jetzt nicht nennen. Aber das wäre, ich glaube, nicht der richtige Dank dafür. Und das, was Enes gesagt hat, das finde ich auch sehr wichtig, dass Menschen, die religiös aktiver sind, auch eine gewisse Achtsamkeit haben gegenüber jetzt der Dankbarkeit an sich und vielmehr vielleicht auf Kleinigkeiten achten. Das wäre sicherlich ein interessanter, ich weiß nicht, ob es dazu vielleicht schon sogar Untersuchungen gibt, aber ich könnte mir vorstellen, dass religiöse Menschen dankbarer sind als weniger religiöse Menschen.
Also ich weiß auch nicht, ob es Untersuchungen dementsprechend gibt, vermutlich schon. Es wird ja alles irgendwann von irgendwem untersucht. Aber es könnte natürlich auch so rum Sinn machen, dass man sagt, also Menschen, die für Dankbarkeit empfänglich sind, die also einen Sensus dafür haben, zu erkennen, wie reich sie beschenkt sind und dafür Dank auch zu formulieren, dass die auch leichter religiöse Menschen werden. Also das eine wie das andere, glaube ich, bestätigt sich gegenseitig. Wer religiös ist, der kann das eigentlich nicht, ohne auch dankbar zu sein. Also da kann man, glaube ich, von beiden Seiten aus so betrachten. Die Dankbarkeit aus meiner Sicht heraus ist eine sehr große gemeinsame Basis, die wir mit den verschiedenen großen Religionen haben. Und ganz am Anfang, ich weiß nicht mehr, wer es war, ich glaube, der Sören, hat er noch jemand den Hinweis gegeben, es gibt natürlich auch noch andere Religionen, in denen auch Dankbarkeit eine Rolle spielt. Ich muss zugeben, ich kenne mich dann jetzt in den weiteren Religionen nicht so wirklich aus, um das von mir aus jetzt bestätigen zu können, aber ich vermute das. Wer religiös ist, wird auch immer ein Gespür für Dankbarkeit haben.
Ja, und ich würde dem hinzufügen, dass das Gefühl der Dankbarkeit, die Artikulation, der Ausdruck der Dankbarkeit in einer Religion und in einem gläubigen Leben auch ein Zeichen für eine, gesund ist jetzt das falsche Wort, aber für eine gottgemäße Form der Religion ist, um das mal auszudrücken, wann immer wir uns mit in egal welcher Religion mit sogenannten Fundamentalismen befassen, die wir als bedrohlich wahrnehmen müssen und auch oft wahrnehmen, dann merke ich in diesen Vorstellungen, wenn man das untersucht, ich habe mich da länger mit befasst, dann ist immer dieser Aspekt, dass Dankbarkeit an der Wurzel, an der Basis der Religion ist, in Vergessenheit geraten ist, sondern dass Religion zu einem Mittel wird, Forderungen zu stellen, Dinge zu Menschen unter Druck zu setzen, aber nicht ein Mittel ist, die eigene Dankbarkeit fürs Dasein auszudrücken, wahrzunehmen und auch an andere Menschen weiterzugeben.
Ich möchte etwas zufügen. Also Serdar hat konkrete Beispiele oder Untersuchungen erwähnt. Also natürlich im religiösen Sinne gibt es vielleicht noch nicht ausreichende Untersuchungen, aber also man weiß, dass die Dankbarkeit einfach auch dazu führen kann, dass sich positives soziales Verhalten im Wohltäter verstärkt. Ich habe einmal gelesen in einer Untersuchung, also Stammgäste eines Restaurants mehr Trinkgeld geben, wenn die Kellner Danke auf die Rechnung schreiben. Das ist ein ganz kleines Beispiel, aber beim sozialen Verhalten gibt es auch immer positive Einfluss. oder mit anderem habe ich in gleichem Text erinnert, dass Kunden eines Juweliers nach dem Kauf in einem Telefongespräch verdammt werden, kaufen wieder. Und einfach also, dass also dieser Kaufprozent erhöht. Also diese kleinen Beispiele zeigen auch, dass die Neigung von Menschen in Bezug auf Dankbarkeit eigentlich auch im sozialen Bereich vorhanden ist.
Ja, nicht nur im sozialen Bereich, da könnte ich vielleicht sogar ein bisschen Werbung für unsere Veranstaltung machen. Ernest, hilf mir mal auf die Sprünge. Die Veranstaltung mit dem Psychiater, mit dem Doktor aus der Schweiz. Der hat, ich glaube, wir hatten ja auch so die Auswirkungen von Dankbarkeit. Der erwähnt zumindest das Thema. Welche Auswirkungen das Dankbarsein auf das Gehirn hat, nämlich nur positive. Und dass Menschen, die dankbarer sind, auch gesünder leben. Also Sören, das war gar nicht mal so falsch. Sogar medizinisch gesünder auch leben, weil das im Gehirn bestimmte Prozesse in Gang bringt, die dann halt ja, gesund sind. Ich glaube, jetzt gerade ist jeder hier einfach nur dankbar.
Ja, ich glaube, man.
Sören, mach ruhig.
Ja, ich glaube, dass, was ich merke, ist, dass wir abstrakt über Dankbarkeit zu reden immer schwierig ist und man manchmal dann ein schlechtes Gefühl hat, aufzuzählen, wofür man dankbar ist. Weil das hatten wir ja am Anfang schon eigentlich endlos, eine endlose Kette werden müsste. Und dass, ja, dass die Persönlichkeit natürlich prägt, aber es ist unheimlich schwierig, darüber zu reden, merke ich.
Da, Alfred, du wolltest noch was sagen.
Ja, also wir müssen uns natürlich auch ein bisschen davor hüten, wir als religiöse Menschen, vor einem Kurzschluss, dass wir sagen, alle anderen, die nicht religiös sind, sind im Prinzip undankbar, sondern sie haben vielleicht einfach nur noch nicht erkannt, woher all das Gute kommt, das uns zuteil wird. Nichtsdestotrotz gibt es ja auch bei Ungläubigen, bei unreligiösen Menschen auch das Phänomen der Dankbarkeit, in zwischenmenschlichen Beziehungen zum Beispiel oder sowas, das denke ich schon, das dürfen wir denen nicht absprechen. Wir haben also kein Monopol auf Dankbarkeit innerhalb der Religion. Aber es ist aus meiner Sicht heraus ein ganz wesentlicher Bestandteil des religiösen Lebens an sich, die Haltung der Dankbarkeit zu entwickeln und reifer werden zu lassen und immer wieder auch einzuüben.
Och, wir haben nicht das Monopol. Schade. ja, dem stimme ich natürlich zu. Da sollte man wirklich aufpassen, dass man da jetzt nicht anfängt, die und wir, so ein bisschen diese ja, was ja schon zu einer Spaltung führt, dass man da jetzt nicht sich in diese Gewässer begibt. Ich wollte noch was hinzufügen, jetzt ist mir das entfallen. Ich glaube, das war irgendwas, was Sören vorhin gesagt hat.
Ich dachte, dass es eine Schwierigkeit gibt, über Dankbarkeit zu reden. Ich weiß nicht, wie den anderen das geht. Ich bin es nicht gewohnt, muss ich gestehen.
Ja, Dankbarkeit ist ja auch eines der Gefühle und da tun wir uns ja oft mal schwer, Gefühle ins Wort zu bringen und die mit Worten auszudrücken. Für den einen oder anderen ist es vielleicht einfach selbstverständlich, seine Dankbarkeit zu zeigen und er findet das gar nicht so etwas Besonderes, dass er darüber reden müsste. Nichtsdestotrotz ist es ganz gut, dass wir miteinander heute darüber sprechen. Also ich bin da wirklich froh und dankbar, dass ich da mit euch das tun kann.
Ja, es ist tatsächlich schwierig, über Dankbarkeit zu sprechen. Da gebe ich jetzt Sören recht. Es ist auch so ein bisschen ungewohnt, das jetzt alles aufzuzählen, wofür man eigentlich dankbar ist. Ich meine, man denkt sicherlich daran und versucht es, sich dessen bewusst zu werden. Aber jetzt mit jemandem darüber sprechen. Wobei, Pater Alfred, ich erinnere mich, dass dieser Doktor aus der Schweiz auch gesagt hat, dass auch, dass diese Dankbarkeit, dass das auch bei nichtgläubigen Menschen sehr gut funktioniert. Auch wenn man nicht an Gott glaubt, dass man, wenn man aufzählt, wofür man alles dankbar ist, dass das auch immerhin immer noch im Gehirn gewisse Prozesse auslöst. Selbst da. Also.
Das glaube ich ohne weiteres. Also Dankbarkeit ist hier insofern ein Win-Win-Effekt eigentlich. Sie ist gut für den, der den Dank ausspricht und für denjenigen, der den Dank erweist und ist genauso gut für denjenigen, der den Dank empfängt. Ich glaube, beide Personen werden dadurch glücklicher. Und das geht eben auch ohne Religion, das muss man auch sagen. Also man muss nicht zwingend ein religiöser Mensch sein, um Dankbarkeit empfangen zu können und damit die positiven Kräfte in seinem Gehirn zu entwickeln oder um Dankbarkeit zeigen zu können und dafür eben auch dabei eben auch diese positiven Kräfte zu haben. Nur ich kann mir schwer vorstellen, einen religiösen Menschen, der überhaupt nicht dankbar ist.
Nochmal das Letzte, bitte.
Ich kann mir sehr schwer vorstellen, einen religiösen Menschen, der überhaupt nicht dankbar ist.
Oh ja, das hört sich wirklich nach einem Widerspruch an, ne? Also, wenn man jetzt als religiöser Mensch alles bedenkt, so Pflichten und Rechte des Menschen, so aus religiöser Perspektive, und dann keine Dankbarkeit, das stelle ich mir auch ein bisschen widersprüchlich vor.
Ich möchte gerne eine ganz andere, vielleicht eher negative Perspektive aussagen, wenn wir zeitlich schaffen. Also ich denke, dass die Grenzlosigkeit der Dankbarkeit gegenüber Gott ganz selbstverständlich in dieser Runde ist. Aber für menschliche Beziehungen gibt es doch mindestens also aus religiöser Perspektive eine Grenze der Dankbarkeit. Also wenn die Dankbarkeit gegenüber zum Beispiel einem Menschen bis zur Vergöttlichung geht, dann gibt es also einen Kompromiss oder Paradox zwischen also Dankbarkeit gegenüber Gott und Menschen, weil man kann dem Göttlichen, dem Menschen oder sogar dem Sein gegenüber dankbar sein oder allen zugleich vielleicht. Deshalb denke ich also, dass diese also Grenzen vielleicht auch mehr oder weniger bestimmt werden sollen.
Ich denke, da kann man auch, oder da muss man halt so ein bisschen gucken. Okay, man kann jetzt zum Beispiel dem Menschen dankbar sein. Da fällt mir wieder das Beispiel von Sören ein, vom letzten Mal. Ich glaube, du hast ja von einer afrikanischen Gemeinde gesprochen, wo jemand krank wurde und durch den Arzt wieder gesund gepflegt wurde und dass diese Person sich dann bei Gott bedankt hat, weil durch ihn halt der Arzt zu ihr oder zu ihm gekommen ist und Medizin verabreicht hat und dass Gott die Medizin zum Wirken gebracht hat und, dass sich das Endeffekt dass man dafür Gott dankbar sein muss. Klar, bei den Menschen sollte man sich auch bedanken, aber im Endeffekt gebührt aller Dank und Lobpreis dem lieben Gott, sage ich mal.
Mhm.
Ja, es gibt von dem Theologen Dietrich Bonhoeffer einen kurzen Text, den er in der Haft geschrieben hat. Er war von den Nazis wegen Widerstandstätigkeit verhaftet worden und hat dann verschiedene Texte rausschmuggeln können. Und da hatten wir mal in einer Runde von Theologen eine lange Diskussion, weil er geschrieben hat, Dasein für andere, das ist die Gotteserfahrung. Das ist natürlich nur ein Bruchstück gewesen, eine Notiz. Und allen war sofort klar, dass, das hatten wir ja, dieses Beispiel, dass ich, wenn ich mich an den Menschen in Not wende, dann wende ich mich auch an Gott. Das hatten wir das letzte Mal. Aber für mich war darin noch eine andere Bedeutung, nämlich wenn ich erfahre, dass ein anderer Mensch für mich da ist, dass sich jemand um mich kümmert, um mich sorgt, dann erfahre ich auch darin die Wohltat Gottes. Und das Gespür dafür zu entwickeln, dass hinter jeder Wohltat, hinter allem, was an Gutem und Schönen mir widerfährt, mir auch Gottes Wohltat widerfährt. Das ist, ja, glaube ich, die Kehrseite dessen, was auch Vater Alfred gesagt hat, also dass ich versuche, das, was mir an Gutem geschehen ist, weiterzugeben, und diejenigen, wenn ich es empfange, dass mir jemand etwas Gutes tut, dann empfange ich eben nicht nur von einem anderen Menschen, sondern durch den anderen Menschen auch von Gott eine Wohltat. Und das wachzuhalten, auch in der Beziehung oder im Umgang mit Menschen, mit denen ich auf der Arbeit oder in der Freizeit zu tun habe, das, glaube ich, ist eine große Gabe, wenn einem das dann auch bewusst wird. Und das würde ja auch diese Gefahr der Vergötterung von Menschen, von der Ennis gesprochen hat, dann ja auch in Schach halten. Dass man, egal wer einem oder was Großartiges man sieht oder erfährt durch einen anderen Menschen oder an einem anderen Menschen, dass man sich das Bewusstsein hält, dass dahinter der Anlass, der Ursprung, der Urgrund davon immer doch wieder Gottes Handeln in der Welt ist.
Ja, stimme ich vollkommen zu. Also das beten wir auch regelmäßig in unseren Liturgien. Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit, der Geber alles Guten. Also auch das, was mir an Gutem durch meine Mitmenschen zugute kommt, kommt letztlich von Gott her. Und deshalb gilt es eigentlich auch immer, in den Dank an den Menschen auch Gott als den Ursprung des Guten mit einzuschließen. Die Gefahr besteht natürlich, wie der Ennis aufgezeigt hat, dass man, ich sag mal, von einem Menschen überreich beschenkt ist, dass man eigentlich ihn als die eigentliche Ursache und die letzte Ursache für dieses Gutsein ansieht und Gott dabei vergisst, dass man also den Menschen dann vergöttert. Diese Gefahr gilt es natürlich zu meiden, aber ich glaube, das geschieht auch zumindest beim religiösen Menschen in der Regel, wenn er sich daran erinnert, woher kommt das, dass der andere mir gut zugeneigt ist, dass er mir Liebe schenkt, dass er mir Güte schenkt. Es kommt letztlich vom barmherzigen Gott, von dem alles Gute kommt.
Ja, ich denke, wir kommen jetzt auch so langsam zum Ende unseres Tiergesprächs. Ich würde mal eine recht angenehme, aber auch etwas ruhige Runde, denke ich. Und ich würde gern etwas vorschlagen, und zwar, dass wir das nächste Tiergespräch, das wird jetzt so ein bisschen so wissenschaftlich, technologielastisch sein. Das wird, das Thema ist KI, künstliche Intelligenz, Wissenschaft und Technologie. Und das, der Impuls wäre dann von Ennis. Meine Frage bzw. Angebot wäre, dass wir uns vielleicht mal in Duisburg Präsenz treffen und dann so ein Teegespräch dann mal in Präsenz probieren. Wie würdet ihr dazu stehen? Natürlich unter Einhaltung der Corona-Auflagen.
Also ich fände es schön, können wir gerne machen. Ich würde auch anbieten, wenn ihr es möchtet und wenn wir nicht zu viele werden, das bei uns im Haus zu machen. Wir haben einen großen Raum, in dem wir uns zusammenfinden könnten. Das kann ich anbieten. Ich komme auch gerne irgendwo anders hin, wenn es, weiß ich nicht, an der Kantstraße oder sonst wo sein soll. Also ich fände es ganz schön, wenn wir auch mal wieder in Präsenz zusammengehen.
Ja, ich war eigentlich sogar gedanklich auf der Weselerstraße 1a, glaube ich, ist das. Da, ich glaube, der Sören, der kennt, du müsstest das auch kennen, oder war der Tim vielleicht mit dabei? Ich weiß es nicht mehr. Egal, auf jeden Fall Kantstraße oder Weselerstraße 1a. Also es wäre beides eh in Duisburg-Hamborn. Ja, das wäre so ein bisschen, also das wäre so mein Angebot, dass wir uns dann mal das nächste Mal vielleicht in Präsenz treffen. Ich weiß nicht, Sören, was hältst du davon?
Versuchen können wir es. Schick mir rechtzeitig die Adresse und ich tue mein Bestes zu kommen. Ich soll auch alle von Tim herzlich grüßen. Der ist leider gesundheitlich irgendwie niedergestreckt mit Rückenschmerzen und liegt eher als er sitzt. Und deswegen ist er nicht am Mikrofon. Aber bis dahin hoffen wir, dass es wieder besser ist.
Ah, okay. Schöne Grüße zurück und gute Besserung.
Danke.
Gut, ich würde dann tatsächlich.
Hast du mal den Termin fürs nächste Mal? Der Termin fürs nächste Mal?
Ja, der Termin ist der 4.11. Wir hatten eigentlich gesagt 18.30 Uhr, aber Pater Alfred, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Ist das vielleicht zu früh für dich? Bei dir ging es ja um 19 Uhr eher.
Ja, gut, wenn ich einmal im Monat das Gebet dann mit dem Mitbruder schlabbere, dann wird das schon in der Regel gehen. Also am 4. gucke ich gerade in meinem Kalender, wäre das für mich durchaus möglich. Können wir gerne tun.
Das hört sich doch sehr gut an. Alle anderen Zuhörerinnen und Zuhörer sind dann herzlich eingeladen. Ich würde dann die Adresse auch rechtzeitig bekannt geben. Ja, dann wünsche ich noch einen gesegneten Abend und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja,
danke euch. Tschüss. Bis bald.
Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.
Bis nächstes Mal.
Tschüss.